mir immer mit, sozusagen gliedere das nochmal auf. Ich kann ja mal einen Durchlauf machen, wie es meiner Erinnerung lang die Chronologie dieser Geschichte ist, und dann kannst du einfach dir die Punkte, die ihr braucht, nochmal nachfragen.
Gut. Einfach starten. Kamera läuft.
Okay. Ich kann ja mal versuchen, die Chronologie dieser Geschichte meiner Erinnerung nach darzustellen. John Götz war immer schon ein Freund von mir und ich kannte John gut, und 1992 fuhr er nach Lettland, um einen Film über Juden in Lettland zu machen, speziell über die einsetzende Juden- und Russenverfolgung durch die Letten, seitdem sie unabhängig waren. In dem Zusammenhang haben ihn die jüdischen Ansprechpartner in Lettland auch Holocaust-Überlebende vermittelt, die noch dort lebten. Mit denen hat er da gesprochen. Nicht Alexander Bergmann, sondern Westermann, genau. Zunächst hat er Kontakt mit Westermann, ist egal. Er hat jedenfalls Holocaust-Überlebende kennengelernt. Das war eigentlich nur ein Rand dieser Geschichte. Und die sagten, geh doch mal ins Kriegsmuseum, da treffen sich immer die Veteranen der lettischen Legion. Das sind irgendwie ganz schlimme Menschen. John wusste auch nicht genau, was lettische Legion ist, aber er ist ins Kriegsmuseum und hat am Rande dieses Filmes mit denen auch geredet und hat auch Aufnahmen gemacht. Und die haben sehr antisemitische Sprüche gemacht, diese Mitglieder der lettischen Legion. Dann wurde dieser Film geschnitten und gesendet und wir haben darüber geredet und uns immer gefragt, was ist lettische Legion überhaupt? Und außerdem riefen die auch immer, das war auf dieser Rohmaterial-Szene zu sehen, die zeigten irgendwas in die Kamera, jetzt habe ich hier kein richtiges Beispiel, also die hatten immer Papiere in der Hand und sagten, Ravensburg, Ravensburg, und waren sehr wütend und fühlten sich von Deutschland sehr schlecht behandelt, wollten Geld, das war klar, mehr war nicht klar, sie fühlten sich als Opfer, sie waren Opfer von irgendwas. So, und dann haben wir angefangen zu recherchieren, der erste und entscheidende Schritt war herauszufinden, dass in Ravensburg das sogenannte Versorgungsamt des Landes Baden-Württemberg sitzt und dass die Versorgungsämter, jedes Land hat eins, sich nach dem Bundesversorgungsgesetz die Welt aufgeteilt haben, sodass Baden-Württemberg nicht nur für Lettland, sondern für einige Länder Osteuropas zuständig ist und Versorgungsleistungen, was sich auch erstmal harmlos anhört, für Menschen, die dort leben, leistet oder auszahlt. Dann stellte sich raus, dass die lettische Legion in Wirklichkeit die 15. und 17. waren es, glaube ich, Division der SS waren, nur in Lettland im Rahmen des Geschichtsrevisionismus keiner das als SS bezeichnen würde. Genau, Hitler hat ja immer alle fremden SS-Legionen als bosnische oder indische, wollte er ja auch noch machen, etc. bezeichnet, so dass viele Leute gar nicht uns glaubten, dass es hier um SS-Leute ging. Und dann stellte sich raus, dass wir ein Gesetz haben, während die Opfer des Holocaustes, das war alles schon 93 oder 92, 93, nur Entschädigung bekommen haben bis 1969, dann lief das Gesetz erstmal aus, nur im Westen und nur, wenn sie politisch genehm waren. Es gab also Ausschlusskriterien, wenn man ein Kommunist war, kriegte keine Entschädigungsleistung, war die Entschädigung für die Täterseite nach dem Bundesversorgungsgesetz weltweit ewig, also unbefristet und ohne jede Ausschlusskriterien, also auch Auschwitz-Kommandanten oder Adolf Hitler hätten Anspruch gehabt. Das war sozusagen das, was sich dann rausstellte. Und als wir das alles wussten, dann kam noch, das wusste John, glaube ich, sogar schon von der 92er-Recherche hinzu, dass die damals noch jedes Jahr am März den Jahrestag der Gründung der SS feierten. In dem Fall 93 war es dann der 50., wenn ich das richtig sehe. 40, 90, genau, 50. Jahrestag. Für Fernsehzwecke natürlich optimal, weil man dann, es war, glaube ich, der beeindruckendste Dreh meines Lebens. Ich habe noch nie sowas Beeindruckendes gesehen. In diesem Land gleichzeitig legte das Parlament eine Schweigeminute ein. Der Innenminister erklärte sich zum Ehrenmitglied der SS. Der Bischof machte einen landesweiten Gedenkgottesdienst für die SS. Es gab Aufmärsche auf allen Straßenplätzen für die SS. Es gab wirklich niemanden in ganz Lettland, der nicht in Ehrfurcht versank vor der SS an diesem Tag. Ganz Lettland feierte die SS. Alle, wirklich. Da gab es nicht einen Gegendemonstranten, nicht einen, der am Rand stand. Sehr, sehr beeindruckend. Und damals wussten die eben noch nicht, damals hatte die Tabubildung noch nicht so eingesetzt wie bei uns, dass man bestimmte Dinge nicht sagt. Zum Beispiel, ich bin stolz, dass ich Juden deportiert habe, Arnolds Menzies. Das ist einer der Veteranen der SSler, sagte das. Nur mal so ein Beispiel. Und die Beschwerden übrigens, um das auch noch aufzuklären, warum hatten sie sich damals beschwert, bezogen sich darauf, dass lettische SS-Leute weniger kriegten als Deutsche, weil nach dem Bundesversorgungsgesetz das Einkommensniveau oder Lebensniveau des jeweiligen Landes zur Grundlage genommen wird für die Auszahlungshöhe. Das heißt, die kriegten, wenn ich mich recht entsinne, 300-400 Mark, während die in Deutschland 3.000 Mark damals kriegten. Und darüber waren sie eigentlich nur erbost. Okay, das war sozusagen, denke ich, im Wesentlichen der Beitrag 93, was, glaube ich, diesem Beitrag schon eine erhebliche Wirkung, mehr Wirkung gebracht hat, ist, dass die Holocaust-Überlebenden überhaupt keine Entschädigung kriegten. Wieso? Weil, wie ich schon mal gesagt habe, grundsätzlich zumindest 1969 die Entschädigung ausgelaufen ist, danach nur noch mit bilateralen Einzelabkommen, mit der Claims Conference etc. weitere Einzelentschädigungen vorgenommen worden sind. Dadurch sind alle hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang rausgefallen, weil die vor 89 keine Anträge stellen konnten. Außerdem wären sie auch wegen diesem Kommunismusparagrafen rausgeflogen. Also im Prinzip der Unterschied zwischen der Täterentschädigung mit diesem sehr verklausulierten Wort Opferrenten, obwohl es im Wesentlichen gerade Täterprämien sind und nicht Opferrenten, also es ist ja eine sprachliche Verdrehung sondergleichen, und der wirklichen Opferentschädigung, allein das hier den Kollegen zu erklären, war fast unmöglich, macht es auch sehr schwierig, dieses Thema weiter zu verbreiten. In der Zeit hatten wir weder im Bundestag noch in den USA, da komme ich gleich noch zu, besonders viel Unterstützung. Wir hatten zwar Einzelne, nämlich Winfried Nachtwey und auch Volker Beck, den wir so ein bisschen angeschoben haben, die haben dann aber schnell sich wieder nicht mehr drum gekümmert. Auch in der Redaktion war sozusagen die Vorstellung, dass es hier um das Zehnfache der gesamten Opfer, tatsächlichen Opferentschädigung, um unglaubliche Geldbeträge, Milliarden ging, nicht klar. Und wieso dann, wo sind denn die ganzen Milliarden? Das lag daran, dass man nicht nur irgendwelche Letten als Fälle sehen wollte, sondern auch Deutsche. Dann müsste es die ja auch in Deutschland geben. Klar gab es die auch in Deutschland, aber der größte Schutz der Mächtigen ist der Datenschutz. Und das ist der Grund, weswegen darüber nicht berichtet werden konnte. Und auch wir eigentlich darüber nicht hätten berichten können, wenn wir nicht wirklich Jahre und Jahre dran recherchiert hätten. Datenschutz ist der Schutz aller Nazis, Massenmörder und Großkapitalisten, die irgendwas zu verbergen haben. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Das stellte sich in diesem Zusammenhang ganz fatal raus. Deshalb gab es keine Bewegung. Deshalb gab es keine Bewegung in Deutschland und vor allem auch nicht in den USA. Wir hatten einen guten Kontakt zum Justizministerium in den USA. Die haben eine extra Behörde zur Jagd von Nazi-Verbrechern, die sie dann nur ausweisen. Wir haben auch mit den großen jüdischen Interessensverbänden, also konkret American Jewish Committee und World Jewish Congress, Kontakt gehabt. Auch die wollten an das Thema nicht ran. Aus einer Reihe von Gründen. Ich glaube auch, weil sie die Klientel Osteuropa damals nicht ernst genommen haben. Damals war aus deren Sicht ein Jude, der in Osteuropa lebte, irgendwie nicht richtig viel wert. Wir haben also quasi hinter den Kulissen einerseits jahrelang Kampagne gemacht bei diesen Verbänden, weil wir alleine nicht weiterkamen, und andererseits versucht, nach der Zufallsmethode an Fälle zu kommen. Weil, ich kann es nur noch mal wiederholen, es gibt keine legale Methode, systematisch von diesen bis zu 4 Millionen Opferrentnern, die es gab, zu unserem Zeitpunkt war es noch, glaube ich, rund 1 Million, Namen zu recherchieren. Sondern das ging dann so, da gibt es den Fall Lenich Emden, der stand vor Gericht wegen tatsächlich seines NS-Verbrechens und am Rande, und wir haben einen der Prozessbeobachter, der das alles begleitet hatte, Gott sei Dank zu fassen gekriegt, und irgendwann kam die Frage nach den Einkommensverhältnissen, wie bei jedem Prozess, und dann hat er unter den Einkommensverhältnissen angegeben, den Betrag XY vom Versorgungsamt zu bekommen. Auf dieser Zufallsebene sind diese 8-9 Fälle, die wir haben, zustande gekommen. Bei jedem Fall war es anders. Das ist der einzige Fall, wo es so rumgelaufen ist. Ich habe es jetzt nicht auswendig, müsste ich mich jetzt konzentrieren. Manchmal waren das auch, wie bei der Freisler-Witwe oder Thies Christoffersen, so nur so halb konkrete Informationen, die uns natürlich eigentlich nicht reichten. Und wenn man die Versorgungsämter fragte, haben sie dann natürlich immer gesagt, Datenschutz dürfen wir nicht sagen. Aber was erstaunlich ist, diese Versorgungsämter waren in Wirklichkeit, das haben wir eigentlich erst am Ende kapiert, viel mehr auf unserer Seite, als wir dachten. Hier in Hamburg zum Beispiel, der Leiter des Versorgungsamtes erzählte, dass seine Mitarbeiter nach dem ersten Panorama-Beitrag, ich weiß nicht, ob es übertrieben wäre, serienweise weinend zusammengebrochen, dass viele geweint hätten, weil ihnen klar geworden wäre, weil zum ersten Mal dieses schmutzige Geheimnis, dass sie seit Jahrzehnten an Massenmörder, KZ-Kommandanten und Folterer diese Bonusprämien, diese Extraleistungen, die ja nichts mit Rente zu tun haben, auszahlen, und niemand kapiert, was da passiert. Sie konnten auch mit niemandem drüber reden. Durch diesen Beitrag die hatten auch ein riesiges Schuldgefühl in diesen Versorgungsämtern, was sie da tun. Sodass wir von einigen Versorgungsämtern nicht nur stillschweigendes Nicken, wir haben dann gesagt, wir wissen ja Datenschutz, wir haben dann den Brücken gebaut und Listen von Namen gegeben, sodass sie dann bei anderen Namen sagen konnten, die kriegen definitiv keine Opferrente, obwohl, dass wir sozusagen ohne sie in die, ich kann es nicht noch konkreter machen, in diese Bredouille zu bringen. Und teilweise haben die uns dann auch Geschichten erzählt, die wir selber nicht wussten, weil es einfach einen so große wahrgenommene Ungerechtigkeit aus der Sicht dieser Behörden gab. Zum Beispiel erinnere ich mich an den einen, der erzählte von einem KZ-Wärter, ich weiß nicht, ob der in dem Film drin war, der nach seiner KZ-Tätigkeit von den Engländern 10 Tage in einer Waschküche eingesperrt war und behauptete, einen Nierenschaden von dem kalten Fußboden gekriegt zu haben und dafür dann den Rest seines Lebens Opferrente bekommen hat, Tausende monatlich. All das war denen schon geläufig, diesen Versorgungsämtern. Okay, also so hatten sich dann über die Jahre, aber speziell natürlich 96, 97, als wir es mit Hochdruck gemacht haben, Fälle gesammelt einerseits und andererseits, das war aber eigentlich nicht so schwierig, die Dimension, um wie viel Geld es eigentlich ging, das war zumindest aktuell pro Jahr leicht auszurechnen. Rückwirkend bis zum Krieg ist es eine komplizierte Rechnung, weil man Inflationsausgleich und so weiter vornehmen müsste. Außerdem hatten wir ab 1995 bessere Karten in den USA. Da hat Andrew Baker vom American Jewish Committee angefangen, endlich sich für das Thema auch mal zu interessieren. Dann gab es nämlich 97, ich weiß gar nicht, ob vor oder nach unserem Beitrag, es war aber ungefähr nach unserem Beitrag war es schon Anzeigen der New York Times, wo genau unser lettischer SS-Mann links und der jüdische Holocaust-Überlebende rechts und die Überschrift Guess who gets an extra pension oder sowas, ne? Raten Sie mal, wer von denen noch einen extra Sonderrente kriegt, und natürlich war es der SS-Mann. Das heißt, es baute sich im Frühjahr 97 dann massiver Druck auf. Nach dem Beitrag. Da gab es auch einen Besuch, ich glaube, Roman Herzog war in den USA, Rita Süssmuck war in Lettland, aber das war vielleicht nicht so wichtig, wo auf deutsche Politiker, auch Kohl musste sich, glaube ich, da in dem Sommer was anhören, doch einiger Druck gemacht wurde, und dann fing auch wieder Volker Beck und Nachtwey war, glaube ich, nicht mehr zuständig zu dem Zeitpunkt hier in Deutschland wieder an, die zwischenzeitlich leider nichts gemacht hatten. Nachtwey war früher auch in Lettland gewesen, deswegen war er sozusagen aus eigener Anschauung gut informiert. Und im Ergebnis, der Hauptpunkt war natürlich, wieso gibt es keinen Ausnahmetatbestand in Deutschland für Massenmörder? Wieso gibt es keine Klausel, die sagt, wenn jemand Kriegsverbrecher, NS-Verbrecher ist, kriegt er keine Opferrente? Und das wurde im Wesentlichen in einer sehr, wie soll ich sagen, wenig wirkungsvollen Art 1998 eingeführt, nur aus rechtstheoretischen Gründen kann ich das nachvollziehen, weil rückwirkend das alles wieder zu revidieren und alles Geld hinwegzunehmen, die meisten waren auch schon tot, wäre nicht durchführbar gewesen. So ein grober Ablauf.
Grob, aber lang. Könnte man einen eigenen Film drauf strecken. Jetzt hätte ich folgenden Vorschlag. Wir haben so viele Details von dir, die wir wunderbar einbauen können. Mir ging es jetzt in dem letzten kurzen Statement nochmal so um die Verquickung. Panorama sendet. Draußen tut sich auf politischer Ebene was, dass wir diese 4 Beiträge, von denen wir hier reden, einfach so ein bisschen immer in Bezug stellen, was hat sich dann gemacht. Dann könnten wir nämlich das wunderbar so zusammen basteln, dass es auch spannend ist und dass es dann auch entweder hinreichend lang oder auch gegebenenfalls etwas kürzer wird.
Dann muss ich sehen, was ihr mit den 4 meint. Also der erste ist klar.
Es hat ja zwischen dem ersten Beitrag und dem zweiten, der erste war 93, die anderen kamen 97, dann 3 gleich auf einmal. Also es war eine ganze Weile Zeit dazwischen.
Ich muss mal kurz die Batterien wechseln, weil ich denke, jetzt ist es
okay.
Ist nicht ausgegangen, aber prophylaktisch.
Ja, das ist noch besser. 4 Jahre später kam der letzte Bericht und dann wurde auch das Gesetz geändert. Wie liefen denn da die Wechselwirkungen?
Also der Beitrag 93 hat eigentlich erstaunlich wenig geändert, um nicht zu sagen gar nichts geändert. Das hat uns ehrlich gesagt auch fassungslos gemacht. Es gab zwar viel Folgeberichterstattung und es gab mehrere Politikerbesuche. Ich glaube auch Weizsäcker war in Lettland und es wurde Thema von Besprechungen, aber das war im Prinzip auch alles. Sowohl die ausbleibende Entschädigung der Holocaust-Opfer blieb so, wie sie gewesen war, als auch die Fortzahlung dieser Täterprämien, um es mal so auszudrücken. Und daraufhin haben wir uns dann eben Gedanken gemacht, wie kann man das ändern, weil wir davon überzeugt waren, es ging hier um einen Skandal von einem Finanzvolumen der Größe als alle anderen Skandale, von denen wir heute reden, ging um riesige Geldbeträge. Und auf der anderen Seite auch eine moralisch selten eindeutige Geschichte. Meistens sind ja moralische Fragen doch viel komplizierter, wenn man näher hinguckt. Hier war es so, die Opfer kriegen keinen Pfennig, die Täter kriegen eine extra Prämie. Und dann haben wir im Prinzip erstmal die 93, 94, 95 quasi privat. Wir haben oft drüber geredet, was kann man da machen. Und letztendlich würde ich sagen, zweigleisig, wir sind im Prinzip zweigleisig vorgegangen. Einerseits haben wir mit anderen Journalisten, aber speziell mit großen jüdischen Organisationen in den USA geredet, um die dazu zu motivieren, auch sich mal mit dem Thema zu befassen, was uns aber im Wesentlichen erstmal nicht gelang, weil die an Osteuropa nicht so viel Interesse hatten. Und wir haben diesen zweiten Beitrag 97 geplant, der im Wesentlichen den Unterschied hatte, das, was analytisch im ersten Beitrag auch alles schon enthalten war, fernsehmäßig nochmal darzustellen. Guck mal, es gibt viele Fälle, das heißt, wir haben also mehrere Einzelfälle gesucht, die man auch vor die Kamera kriegen konnte, und die weltweiten Zahlen nochmal dargestellt. Letztendlich auch eine wissenschaftliche Qualifizierung, wie viel Prozent der Täter werden denn wohl NS- und oder Kriegsverbrecher sein. Darüber sind wir, glaube ich, auf 50.000, wenn mich recht entsinne, das ist jetzt lange hergekommen, die solche Täterprämien bekommen. Das hat, glaube ich, den entscheidenden Schwung der Sache verliehen, in Verbindung mit der dann inzwischen nach dem Beitrag erfolgreichen Presse auch in anderen Ländern, in den USA speziell, weil jetzt plötzlich klar war, 50.000 Massenmörder kriegen dafür eine Belohnung. Das ist eine andere Aussage als in Lettland, läuft ein lettischer Legionär rum und kriegt 400 Mark, obwohl es der gleiche Sachverhalt ist. Aber man sieht, dass der Spin in der Geschichte der entscheidende Punkt immer ist. Und infolge dieser Berichterstattung haben wir dann auch weitere Tipps gekriegt. Zum Beispiel haben wir eine Sendung später nochmal berichtet über die clandestine Auszahlung von Opferrenten an SS-Leute in Dänemark. Offenbar hatten die Angst, wenn auf dem Briefumschlag als Absender Versorgungsamt Flensburg oder Schleswig, was glaube ich steht, dass ihre Nachbarn, die alle eher antifaschistisch gesonnen sind in Dänemark, dann rausfinden würden, aha, ist ein alter SS-Mann. Und die deutschen Behörden hatten deshalb ein Vertuschungssystem organisiert, um über das Rote Kreuz und quasi eine verdeckte Auszahlung zu verhindern, dass solche Leute enttarnt werden. Das war Ergebnis eines Tipps, den wir gekriegt hatten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war. Das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her.
Wenn Panorama gesendet hat, wer hat dann als nächstes reagiert? Erst die Medien, die das aufgegriffen haben, und dann die Politik. Wie lief denn diese Wechselwirkung in der Reihenfolge ab?
Tja, also 1997, 1993 gab es keine Reaktion mit irgendeinem Ergebnis. 1993 waren die Reaktionen zwar, dass andere Medien die Geschichte gebracht haben, weil sie bemerkenswert war. Das hat dann dazu geführt, bei Regierungs- oder Gipfeltreffen, dass darüber mal geredet wurde. Aber es hat sich kein parlamentarisches Momentum ergeben. Es gab jetzt niemanden, der kontinuierlich, es gab vielleicht mal eine kleine Anfrage der Grünen, sowas in dem Stil, das kann sein, aber sowas reicht nicht aus. 1997 war der entscheidende Rückenwind die Anzeigenkampagne, glaube ich, in der New York Times, in der amerikanischen Zeitung, was wiederum dazu geführt hat, dass die amerikanischen Medien darüber berichten wollten. Die brauchten alle Fälle und Bilder, und wo gab es sie bei uns? Also haben sie sich von uns dann die ganzen Informationen besorgt. Und meistens reagieren deutsche Politiker ja leider erst, wenn die USA oder ein großer Markt für deutsche Produkte betroffen sind, wie auch bei der Zwangsarbeitentschädigung und sowas hier auch.
Letzten Endes war da die Reihenfolge: Panorama berichtet, andere Medien greifen auf, dann erst reagiert die Politik.
In diesem Fall ja, also reagiert die Politik. Hier ist es ja so, dass tatsächlich zumindest in beiden Kernbereichen die Gesetze geändert wurden. Es gibt inzwischen auch eine Entschädigung für Holocaust-Opfer. Das war, glaube ich, schon früher. Ich weiß gar nicht mehr, wann das kam. Da gab es das war, glaube ich, im Sommer 98, wenn ich recht entsinne. Da hatte nämlich dann noch der Mensch vom Kanzleramt gesagt, der Leiter des Kanzleramtes, aber wir hatten doch vereinbart, dass wir das nach den Bundestagswahlen machen. Denn die hatten offenbar auch schon geradezu sich abgesprochen. Der Chef des der Claims Conference Singer und der Leiter des Kanzleramtes, fällt mir gerade der Name nicht mehr, Bohl war es wahrscheinlich, dass sie das nach der Bundestagswahl 98 machen, wenn sozusagen der Staub sich gesetzt hat. Aber es war dann eben so viel Wirbel entstanden. Ich glaube, das kam Sommer 98, wenn ich mich recht entsinne, diese Entschädigung der Holocaust-Überlebenden. Und daran sieht man, dass hier man auch die Gegenseite zum Jagen tragen musste. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn niemand da ist, der die Forderung im politischen Raum erhebt, hilft die tollste Berichterstattung nicht. Und dieses Thema war, anders als die meisten Skandale, die in den Medien aufgegriffen werden, nicht ein Skandal, wo schon ein Ermittlungsverfahren existiert, eine Partei sich engagiert, eine NGO Kampagnen macht oder irgendjemand sich. Es gab niemanden weltweit, der sich für dieses Thema irgendwie interessiert hat. Wir mussten also quasi alles selber produzieren. Die NGO, die Partei, das Interesse, und wir haben es in den Bundestag getragen, wir haben es in den US-Kongress getragen. Man kann sagen, das ist jetzt keine journalistische Rolle mehr. Vielleicht könnte man das kritisch anmerken. Aber dadurch, dass wir uns nicht aufgesattelt haben auf etwas, was andere schon recherchiert hatten, gab es auch niemanden, der dieses Anliegen politisch weiterverfolgen wollte. Also mussten wir das tun.
Perfekt. Wir würden jetzt am liebsten diese DVD mit dem Leonid Emden da mal einlegen, dass die wieder hier auf dem Schirm laufen. Und dann
muss ich dann nochmal den Bildschirm groß machen, aber das gibt immer zwei Klicks. Die Frage ist, wenn ich das gleich so mache, dann kann ich es aber nicht mehr anstellen.
Space vielleicht, die Leertaste.
Also, das war's.